Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Money Train Podcasts. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und uns entweder zusehen oder zuhören, je nach Plattform. Ja, vor rund 3 Monaten ist der Iran-Konflikt eskaliert. Seitdem wird ständig, laufend, regelmäßig über die wirtschaftlichen Auswirkungen gesprochen und über die Folgen. Und genau über die möchte ich auch heute in dieser Ausgabe sprechen. Und zwar stellen wir uns so ein bisschen die Frage, welche Herausforderungen wurden vielleicht dadurch verschärft? Und gibt es vielleicht auch Bereiche, Wirtschaft und Märkte, die sich vielleicht widerstandsfähiger gezeigt haben, als man vielleicht befürchtet hat. Genau das wird unser Thema jetzt gleich sein und ich freue mich sehr, dass Dr. Daniel Stelter bei mir ist, als ein bekannter Ökonom und Publizist. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo.
Danke für die Einladung.
Gerne. Kurz zur Einordnung, Sie sind mir zugeschaltet, aber ich glaube, wir hören uns soweit ganz gut.
Wir schauen mal, wie die Internettechnologie in Deutschland weiter funktioniert.
Ich hoffe, es passt für den Podcast ganz gut. Es ist, glaube ich, ein paar Wochen her, da haben wir bereits miteinander gesprochen, in einem Interview für der Aktionär TV eben über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts. Jetzt wollen wir mal einen ganz kurzen Sachstand machen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die derzeitliche Lage? Wie hat sich diese wirtschaftliche Bedeutung des Iran-Konflikts aus Ihrer Sicht vielleicht auch verändert im Moment?
Also zum einen, ich weiß natürlich nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, sinngemäß habe ich was gesagt, wie wenn der Krieg kurz ist und wenn nicht groß Infrastruktur zerstört wird, dann ist es kein großes Problem. Jetzt haben wir ganz offensichtlich das Szenario, dass der Krieg deutlich länger dauert, als ich oder wir beide damals gehofft haben. Und zum anderen haben wir ja auch einige Zerstörungen an Infrastruktur gesehen. Stichwort Gasexportkapazitäten von Katar, auch vielleicht das ein oder andere Ölfeld oder Ölverlagerstation. Also insofern gibt es Zerstörungen. Das heißt, das Szenario ist heute ein deutlich schlechteres, als es vor 3 Monaten war, als wir gesprochen haben, leider Gottes. Die Frage hängt sehr stark davon ab, wie es weitergeht. Wird es jetzt wirtschaftlich, wenn wir da reingehen, hatte ich, glaube ich, recht. Ich hatte, glaube ich, damals gesagt, das ist kein guter Zeitpunkt, Aktien zu verkaufen. Das war sicherlich richtig. Die Frage ist halt nur, ich bin auch kein Investor oder auch kein Anlageberater. Die Frage ist natürlich jetzt nur, wie geht es weiter? Und da gibt es 2 Szenarien. Es gibt das Szenario eben, es gibt eine sehr schnelle Lösung irgendwie. Dann, glaube ich, komme mit dem blauen Auge davon wirtschaftlich. Sollte es zu einer Eskalation kommen, dann glaube ich, dass wir dann deutlich höhere Ölpreise sehen werden, weil einfach dann 2 Faktoren eintreten. Zum einen eine weitere Verschärfung plus eben der Zeiteffekt. Wir hatten bis jetzt eben letzten paar Monate den großen Vorteil, wir konnten Vorräte abbauen. Es gab Reserven im System, die brauchen wir gerade auf. Und wenn dann aber dann wirklich der Konflikt da ist, die Straße von Hormuz geschlossen bleibt, dann könnte man deutlich höhere Energiepreise noch sehen, deutlich höhere Rohstoffpreise sehen. Sie wissen, da gibt es noch andere Dinge, durch die Straße von Hormuz transportiert werden. Und dann hätten wir in der Tat ein Szenario, was einem Sorgen machen würde. Ich glaube, die Börsen und alle spekulieren derzeit darauf, dass dieses Szenario nicht eintritt. Ich persönlich würde einfach sagen, nach dem Motto, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ölpreis jetzt sehr schnell sehr deutlich fällt, ist geringer als das Risiko, dass der Ölpreis in so einem Szenario deutlich ansteigen würde. Insofern wäre das so ein bisschen für mich so eine Situation, wo ich sage, naja, die Börsen sind vielleicht ein bisschen zu complacent und vielleicht auch die Ölmärkte perspektivisch vielleicht auch. Aber wie gesagt, ich bin kein Hellseher, ich kann nur fürs Beste hoffen, sorgt, glaube ich, alle.
Wollen wir es noch ein bisschen genauer einordnen? Welche Volkswirtschaften, welche Länder, Kontinente, wie beeinflusst werden? Also wer wird vielleicht besonders betroffen, könnte besonders je nach Szenario betroffen sein? Und wer ist vielleicht aus Ihrer Sicht ein bisschen weniger davon betroffen? Vielleicht wer ist ein bisschen stabiler? Vielleicht ordnen Sie das mal ein bisschen ein aus Ihrer Sicht.
Ja, bin ich nicht ganz der Experte. Also meine Einschätzung ist diese, die USA sind bis jetzt relativ geschützt, weil sie eben über Flüssiggas, über Gas verfügen selber. Sie haben zwar Flüssiggasexporte, die davon profitieren. Öl haben sie auch selber. Gut, es ist ein Weltmarktpreis, da geht der Preis auch hoch. Darum hat ja Donald Trump auch den Druck, dass eben an der Tankstelle die Preise steigen. Aber die Amerikaner sind natürlich immer noch resilienter und vor allem, weil sie Netto-Energieexporteur sind, profitieren sie davon. China hat sehr große strategische Reserven, ist deshalb sehr resilient. Die haben ja sogar ihren Nachbarländern ein bisschen geholfen, was abgegeben. Nur da spielt sich die Zeit auch gegen China über Zeit, aber vor dem Hintergrund der Status quo und können sie das länger durchhalten, ist viel im Westen. Russland profitiert natürlich von höheren Ölpreisen, das muss man ganz klar sagen. Und dann kommen wir zu Europa. Und Europa hat halt eben schon immer, war immer ein Kontinent, der sehr viel Energie importieren musste. Und dann gegeben noch unsere Politik der Energieverknappung und so weiter, trifft das natürlich einen Kontinent sehr stark, der schon seit geraumer Zeit ja letztlich in der Krise steckt. Das wissen wir von Europa und auch von Deutschland namentlich. Und da hilft es natürlich nicht, wenn dann auch noch quasi Energierechnung hochgeht. Also für mich im Hintergrund würde ich sagen, von diesen drei genannten oder von vier genannten ist sicherlich Europa als am stärksten Betroffener da. Es gibt natürlich dann in Asien noch einige Länder, die deutlich getroffen sind. Da denke ich an Pakistan, Bangladesch, alle diese Länder, die ganz stark getroffen sind, auch ärmere Länder. Aber ich glaube, von uns relevanten Regionen ist im Prinzip Europa sicherlich die Region, die es am wenigsten gut tut, dass wir das haben. Generell kam natürlich noch dazu, Inflationsthema geht wieder nach oben. Das trifft natürlich dann vor allem als wieder auch Europa und die USA.
Da sind wir schon beim Thema, was sehen Sie denn derzeit als größte Risiken an? Sie haben so ein bisschen angeschnitten, Thema Inflation, was ist mit Thema Zinspolitik etc. Was sehen Sie denn als größte Risiken, insbesondere wenn der Konflikt länger dauert?
Ja, wenn der Konflikt länger dauert jetzt, dann sehe ich halt wirklich das Thema deutlich höherer Ölpreise. Und das schlägt auf alles durch. Dann kriegen wir, also wenn Sie jetzt das Worst-Case-Szenario, würde ich halt sagen, kriegen wir halt Stagflation. Wir bekommen im Prinzip kein Wachstum, beziehungsweise sogar Rezession. Rezession, mein Frankreich war letzten Quartal in der Rezession, Deutschland werden wir mal schauen, aber ich glaube, ist auch nicht richtig gut. Sie wissen, unsere Flughöhe ist auch nicht gerade richtig toll. Und wenn wir das dann gepaart haben mit einer höheren Inflationsrate, weil die Energiepreise einfach alles durchschlagen, dann haben wir natürlich ein Szenario, wo die Wirtschaft nicht gut läuft, die Preise trotzdem steigen. Das ist keine schöne Szenario. Und das ist letztlich das Szenario, was wir uns aber einstellen müssen.
Sie haben jetzt gerade insbesondere Europa als besonders verwundbar beschrieben, wenn ich das richtig so zusammenfassen kann. Blicken wir mal auf Europa und Deutschland vielleicht auch insbesondere. Wir haben jetzt schon von Energiepreisen gesprochen, Energieversorgung. Vielleicht ist es auch Industriestruktur Europas. Was sind denn da derzeit Ihre größten Herausforderungen? Was macht denn da aus Ihrer Sicht Europa und vielleicht auch Deutschland in diesem Zusammenhang besonders verwundbar aus Ihrer Sicht?
Unsere geringe Flughöhe. Also für mich ist immer so ein bisschen das Bild der deutschen Wirtschaft. Ich meine, jetzt kann ich einfach mal ein Buch machen, dann sehen Sie hinter mir aus, aber egal. Dieses Bild von Absturz. Wir haben eine Wirtschaft, die ist in den 2010er Jahren ist die super geflogen. Da hatten wir einfach eine tolle Konjunktur, weil die chinesische Nachfrage war da. Der Euro war schwach wegen der Euro-Rettungspolitik der EZB. Das hilft natürlich den exportorientierten Wirtschaft hier Deutschen enorm. Und wir hatten dann eben noch auch noch tiefe Zinsen, teilweise Nullzinsen, Negativzinsen. Das hat natürlich auch noch die Binnenkonjunktur bewirkt, befördert, denken Sie an Baukonjunktur etc. etc. Und in dieser Zeit haben wir gleichzeitig einige politische Fehler gemacht. Wir haben Sozialstaat sehr stark ausgebaut. Wir haben die Energiewende, die sehr teuer ist, einmal durchgezogen. Wir haben andere Dinge gemacht, hat die Bürokratie ausgebaut. Nach dem Motto, uns kann keiner. Wir sind so eine starke Nation, wir sind so stark und es ist super und es ist alles klasse. Und nachdem Europa letztlich an Deutschland hängt, Deutschland ist die Wirtschaftsmaschine Europas, ist natürlich und der Eurozone, ist natürlich problematisch, wenn diese Wirtschaftsmaschine ins Stocken gerät. Und genau das ist passiert. Wir hatten erst den Corona-Schock, wir hatten aber schon vorher aufgrund eben dieser politischen Rahmenbedingungen schon so eine schleichende Abwanderung der Industrie. Aber mit Corona und vor allem jetzt nach Corona fällt uns das einfach auf die Füße, weil wir haben nicht mehr die billigen Zinsen, die wir vorher hatten. Wir haben zwar immer noch keinen super starken Euro, aber Euro wendet nicht weiter ab. Und wir haben vor allem China, das werden Sie auch immer thematisieren, sicherlich bei sich. China, was eben sich vor einem großen Kunden eigentlich zu dem Kernwettbewerber entwickelt hat, in unseren Kernmärkten. Die haben gezielt unsere Kernmärkte angegriffen, Automobil, Maschinenbau, Anlagenbau, Chemie und sind in diesen Bereichen, das muss man ganz klar sagen, nicht nur deutlich günstiger als wir, sondern eben technisch zunehmend ebenbürtig, werde ich sogar in einigen Bereichen überlegen. So. Und damit haben wir ein Problem, dass quasi sozusagen die Flughöhe nicht da ist. Und wenn jetzt in so einem Szenario, wenn man da noch einen externen Schock reinbekommt, wie jetzt einen höheren Ölpreis oder ähnliche Dinge, dann ist es natürlich bitter. Das ist einfach ganz bitter. Wissen Sie, wenn der Wirtschaft resilienter ist, warum ist die amerikanische Wirtschaft nicht in der Rezession jetzt? Sie können sich hinschauen, dann sehen, stellen Sie fest, ja, die amerikanische Wirtschaft ist deshalb nicht in der Rezession, weil die haben einen Bereich, der unglaublich boomt, KI. Das wissen wir alle, das können wir sie auch thematisieren. Das mögen vielleicht nicht so richtige sinnvolle Investitionen sein, aber noch sind die Investitionen da, noch wird die Nachfrage nach Rechenzentren, Kapazität, nach Energieversorgung und so weiter zum entsprechenden Wachstum in den USA. Das haben wir in dem Maße nicht. Und wenn man quasi schon fliegen geringen Flughöhe ist und dann auch noch so einen Schock hat, ist es einfach richtig bitter. Und das ist das, was wir jetzt gerade erleben.
Sie haben jetzt gerade schon den Blick in die USA gerichtet, um das erst noch mal ein bisschen tiefer da hineinzugehen in die Thematik. Es ist ja oft so, dass die Finanzmärkte in den USA ein bisschen resilienter erscheinen. Woran liegt das? Sie haben jetzt gerade schon Bereich Energie angesprochen, auch die künstliche Intelligenz. Vielleicht ordnen Sie mal ganz kurz ein. Also woran liegt das? Wirkt die USA resilienter? Ist sie das vielleicht aus? Und wo, welchen Anteil hat da was? Sind das tatsächlich überwiegend sowas wie die Magnificent Seven, also Apple etc.?
Na gut, die USA haben natürlich, also sie sind innovativer als wir. Es gibt diese Studien, die zeigen einfach, wie viel Geld gibt man aus für Innovationen. Da sind wir gar nicht mal so schlecht in Europa. Okay, wir sind jetzt zurückgefallen, wir sind lieber sogar weniger aus als die Chinesen. Die Chinesen geben mittlerweile mehr aus als wir. Wenn Sie aber genauer hinstellen, schauen, stellen Sie fest, es liegt nicht an staatlichen Investitionen, Forschung und Entwicklung, sondern an privaten. Und wenn Sie dann reingucken, stellen Sie halt fest, dass wir in Europa einfach uns darauf fokussieren, vor allem im Mid-Tech-Bereich zu innovieren. Also ich sage mal so als Beispiel, wir entwickeln, keine Ahnung, wir optimieren Verbrennungsmotor weiter oder solche Dinge, aber wir sind nicht so im Hightech-Bereich so stark. Ich meine, ich pauschalisiere, es gibt natürlich auch starke Sektoren, aber im Schnitt gehen wir deutlich weniger aus. Der Anteil Hightech ist bei uns geringer. So, und wenn Sie das einfach anschauen, dann stellen Sie sich fest, wo wird in den USA Geld verdient. Sie wissen viel, wer Aktien im S&P haben, ist kein großes Gewinnwachstum, aber die Mag 7 und die ganzen, die im KI-Bereich unterwegs sind, die sind unglaublich profitabel und wachsen schnell. Und das ist natürlich unglaublich, eine Wertgenerierung, die da stattfindet, eine unglaubliche. Und die haben wir eben nicht. Und dann kann man sagen, okay, US-Unternehmen sind strukturell profitabler als die Unternehmen im Europa. Die US-Unternehmen sind strukturell innovativer als die in Europa. Und das macht natürlich schon eine große Rolle. Deshalb ist Europa, ist USA attraktiv zum Investieren. Und wenn Sie dann noch weiterschauen und sagen, naja gut, die Rahmenbedingungen, das können Sie von Trump halten, was Sie wollen, aber auch, also er hat schon dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen relativ gut sind, auch Steuerpolitik und andere Dinge, kann man sagen, okay, dann sind die USA in diesem Wettlauf einfach der Gewinner. Und so, das heißt jetzt nicht, dass das in alle Ewigkeiten so weitergeht. Ich glaube auch, dass es in den USA totale Probleme gibt. Wie gesagt, zum einen ist das Wachstum sehr abhängig von den Investitionen in künstliche Intelligenz, da müssen wir abwarten, ob das unter Umständen vielleicht doch zu einer Blase wird und zu viele Investitionen sind, dass es einen Einbruch gibt. Wir wissen, dass der amerikanische Staat ein riesiges Haushaltsdefizit fährt. Also sie haben eine relativ gute kulturelle Entwicklung, laufen, haben gleichzeitig Defizite, ich glaube, zurzeit von jenseits von 6% im Bruttoinlandsprodukt. Das halten sie auf Dauer nicht durch. Das heißt, es gibt da auch einige Dinge im Argen liegen, aber ich glaube, wenn sie mir zwingen würden, ich müsste jetzt irgendwo investieren, würde ich trotzdem in die USA investieren, weil ich sagen würde, die Amerikaner verfolgen am Ende eher eine Politik, die darauf abzielt, Wirtschaftswachstum zu schaffen und zu sichern, während bei uns in Europa leider immer noch ein großer Teil der Verantwortungsträger glaubt, man könne irgendwie auch Vorreiter sein bei Klimarettung oder man bräuchte gar kein Wachstum mehr. Ich meine, es gab ja auch so Degrowth-Konferenzen der EU-Kommission, wo Frau von der Leyen gesprochen hat und so weiter. Also wenn man natürlich Leute hat, die Wachstum nicht so hoch ansiedeln, darf man sich nicht wundern, wenn es nicht stattfindet.
Sie haben jetzt gerade schon von Investitionen in künstliche Intelligenz gesprochen, auch dadurch, dass dadurch möglicherweise geopolitische Risiken so ein bisschen ja, durch die künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen abgemildert werden können. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen so das Thema KI-potenzielle Blase angesprochen. Für wie langfristig würden Sie denn diesen möglichen KI-Boom halten und für effektiv?
Das ist ja, also, ich versuche gerade zusammenzubekommen. Ich glaube, die Märkte, gibt es eine Analogie, die Märkte überschätzen manchmal die kurzfristige Wirkung einer Innovation und unterschätzen manchmal die langfristige Wirkung einer Innovation. Das heißt, das haben wir auch gesehen, Dotcom-Bubble, da gibt es erstmal so eine große Blase, dann gab es eine Enttäuschung, gab es den Crash und hinterher kamen viele Dinge, die man erwartet hat und nicht erwartet hat, kamen dann mit dem Nutzen des Internets. Und von dem Hintergrund würde ich sagen, wenn Sie mich nach langfristigen Bedeutung fragen von KI, und wie gesagt, das ist jetzt eine Meinung, da kann ich Ihnen jetzt keine Studie oder sowas vorlegen, es ist also eine Meinung. Meine Einschätzung wäre, dass KI grundlegend revolutionär ist, die Chance hat, quasi die Arbeitswelt und die Wirtschaftswelt total zu revolutionieren. Mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Ich meine, das gibt es ja zwei Schulen. Die einen sagen, sie wird sehr viele Arbeitsplätze vernichten, dass sie die Frage aufwerfen wird, wie die Gesellschaften dann funktionieren. Weshalb eben einige Leute sagen, lasst uns doch dann über bedingungslose Grundeinkommen und Ähnliches nachdenken. Und es gibt die anderen, die sagen, bis jetzt war es immer so, wenn Innovation irgendwas vergünstigt hat oder Ähnliches, ist die Nachfrage gestiegen. Und das sagt die Motto, es gibt gar keinen Wegfall von Arbeitsplätzen. Es gab so schöne Studien in den USA. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat mal einer gesagt schon, Radiologen braucht es nicht mehr. Also Radiologen studiert nicht Radiologie, weil braucht man alles nicht mehr, macht KI besser. Und da stellt man fest, das Gegenteil ist eingetreten. Die Nachfrage nach Radiologieleistung explodiert, weil sie heute billiger und effizienter erbracht werden kann. Und die Radiologen verdienen so viel Geld wie noch nie zuvor und die nutzen eben KI. Das heißt, es ist ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, es ist nicht sowas. Aber ihre eigentliche Frage ist, ich glaube, es ist sehr, sehr grundlegendes und es wird das Wirtschaftswesen massiv revolutionieren. Wo wir wieder bei Europa sind, wir sind in Europa stolz darauf, die erste KI-Regulierung zu haben, aber haben keine echten nennenswerten Player im KI. Ja, gibt es Mistral und was weiß ich, aber im Kern ist es so, die Chinesen und die Amerikaner machen das Rennen unter sich aus und Goldman Sachs witzigerweise hat eine Studie mal vorgelegt, wo sie gesagt haben, sie glauben sogar am Ende wird China der Gewinner sein, weil China billige Energie hat. Und das finde ich total spannend. Also wir sollen, und dann kann man natürlich sagen, okay, warum wir nicht? Dann kann ich, haben sie die Antwort selber geben. Wir haben eine Politik, die stolz darauf ist, Energie zu verknappen und teuer zu machen, namentlich in Deutschland. Ja, dann kann man zwar wie Herr Merz dann davon plaudern, dass wir demnächst Rechenzentren haben, riesige Kapazität. Das ist aber ein Witz, weil ein Rechenzentrum in Deutschland zu betreiben, das ist nicht ganz viel teurer als im Rest der Welt. Und wo kann die Energie herkommen, wenn wir gleichzeitig ein Gesetz haben, was den Energieverbrauch in Deutschland deckern soll? Also, ich sehe mich da ein bisschen desillusioniert. Ich glaube aber der Menschheit, die Menschheit wird große Schritte vorwärts gehen. Mit der KI gegeben alle Risiken, aber ich glaube, es ist in der Tat etwas Revolutionäres. Es ist nicht etwas, was blasenartig verschwinden wird. Könnte es sein, dass die Bewertung der Firmen zwischenzeitlich mal deutlich korrigieren? Ja. Könnte es sein, dass einige Investitionen vielleicht zu früh sind? Ja, denken Sie an die Datenkabel, die in 90er Jahren gelegt wurden weltweit, die wurden dann jahrelang erst einmal nicht voll ausgenutzt und heute werden sie voll ausgenutzt. Also da ist dann vielleicht ein Side-Effekt drin. Das heißt, der eine oder andere Investor der ersten Stunde wird dann, oder der nicht aussteigt, der wird dann unter Umständen vielleicht nicht so viel Geld mehr verdienen, aber bleibt das auf Dauer? Definitiv.
Wir haben schon länger jetzt drüber gesprochen, während in den USA ja massiv in KI-Chips, Rechenzentren etc. investiert wird, kommt die deutsche Wirtschaft, man hört das immer wieder ja noch schleppend voran. Sie haben es auch immer wieder erwähnt, wie sieht es denn jetzt aus, wie tief ist denn oder wie groß ist dann aus Ihrer Sicht der Reformbedarf, speziell in Deutschland?
Sehr groß. Also die kurze Antwort ist sehr groß. Ich meine, ich habe Ihnen ja dieses Bild, was ich da verwende, in dem Buch mit Absturz auch nochmal gebracht, dass ich halt sage, okay, wir hatten dieses Flugzeug, was ja so schön Rückenwind hatte und so weiter und jetzt hat es Gegenwind. Und wir haben es auch sehr voll beladen mit Bürokratie, Energiewende etc. etc. Und jetzt ist das Flugzeug quasi schon seit längerer Zeit im Sinkflug. Wir haben einen Verlust an Arbeitsplätzen im Bereich der Industrie, massiv, ungefähr 15% tiefer als vor 2018. Wir haben faktisch einen Flucht des privaten Kapitals aus Deutschland. Wir investieren nicht mehr in Deutschland. Wir haben, also natürlich wird investiert, aber es wird deutlich weniger investiert. Wir haben, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, wenn immer ich irgendwo bei irgendwelchen Konferenzen bin, bin ich umgeben von Leuten, die ausgewandert sind, auswandern wollen, die Wechselsteuerberatung gerade machen oder bekommen oder die eben schon ihre Investitionen im Ausland tätigen, weil sonst lade ich mehr glaube. Und das ist eine Stimmung. Und ich bin schon ein alter weißer Mann. Ich bin ja schon lange im Geschäft unterwegs. Ich war mit fast 40 Jahren als Berater tätig. Das habe ich in 40 Jahren noch nicht erlebt. Und das ist schon brutal. Und vor dem Hintergrund ist der Reformbedarf auch groß. Und das Problem, was wir einfach haben, ist, dass die Reformen, die nötig sind, das Vorstellungsvermögen unserer Politiker sprengen. Warum? Der Gerhard Schröder damals mit seiner Agenda 2010, da ging es um Arbeitsmarktreformen. Ja, die waren richtig, die waren nötig, um Arbeitslosigkeit runterzubekommen. Das war aber in einem Umfeld, wo die deutsche Wirtschaft eigentlich noch hoch wettbewerbsfähig war. Vielleicht waren damals die Lohnkosten ein bisschen zu hoch, aber im Kern war sie wettbewerbsfähig. Die Technologie war gut, Made in Germany war überlegen, etc. etc. Energiekosten waren damals günstig. Und heute haben wir eine Welt, wo wir sagen müssen, wir sind eben nicht mehr in allen Bereichen so technisch führend, wie wir mal waren. Wir haben heftige Strukturbrüche, denken Sie an Elektromobilität. Wir haben einen massiven Kostennachteil bei der Energie. Dieser ist selbst verursacht durch die Energiewende vor allem. Und durch den Verzicht auch, dass wir lokal fördern. Wir könnten ja auch Gas in Deutschland fördern, machen wir einfach nicht. Und gleichzeitig haben wir sehr hohe Rohstückkosten, auch weil die Lohnnebenkosten zurückgegangen sind oder hoch sind. Und das heißt, wir konnten uns eine Zeit lang eigentlich vieles leisten und das können wir uns nicht mehr leisten. Und von dem Grund müssen wir diese Hebel alle adressieren. Wir bräuchten also erstens einen Ansatz für billige Energie. Das haben wir gesehen, die Politik versucht zu subventionieren, Industriestromsubventionen und so weiter, wo aber so viele Auflagen mit verbunden sind, dass es eigentlich keine Lösung ist und keiner wird in Deutschland investieren, weil der Strom für 3 Jahre subventioniert ist, wenn er nicht weiß, danach weitergeht. Das heißt, wir brauchen eine Politik, die sagt, wir wollen nicht mehr Energie knapp und teuer machen, wir wollen unser Ziel, oberstes Ziel ist, Energie im Überfluss möglichst billig. Und damit gehört für mich eigentlich alles. Das gehört für mich, die Atomkraftwerke aufzuhören, die abzureißen, sie möglichst wieder reaktivieren, weil existierende Atomkraftwerke, die liefern billigeren Strom. Ich würde an den Standorten, wo es nicht mehr möglich ist, würde ich prüfen, dann kleine Reaktoren hinzustellen. Ich würde Kohle laufen lassen, ich würde Gas laufen lassen, ich würde alles tun, damit Energie im Überfluss vorhanden ist und Energie einfach billig ist. Klammer auf, wenn Energie billig ist, kaufen Leute von sich allein Elektroautos oder Wärmepumpe. Das ist, glaube ich, der einfachere Ansatz, anstatt erst Energie teuer zu machen und dann sich wundern, warum es keiner macht oder weniger macht. Ja. So, wir brauchen dringende Steuerreform grundlegender Art. Ich meine, ich glaube nicht, dass damit getan ist, jetzt hier ein bisschen Bauch weg und da und so weiter. Vor die Politik spricht, ich glaube, wir brauchen eine radikale Vereinfachung. Mein Paul Kirchhoff, der berühmte Professor aus Heidelberg, hat ja dann, glaube ich, über 10 Jahre mit Kollegen zusammen so ein Bundessteuergesetzbuch ausgearbeitet. Es hat 35 Seiten. Es ist für alles, für Unternehmenssteuern, für Einkommensteuer, es hat alles vom Raus da drin. Ist viel einfacher. Ich kann jetzt nicht mehr mit Ihnen essen gehen und hinter die Rechnung absetzen, wenn ich das mache. Ja gut, aber es ist also für alle einfacher. Finanzamt wäre erleichtert. Es ist nicht mehr quasi diese Steuerung, die der Staat macht mit seinen Dingen. Wenn du das tust, dann kriegst du das und so weiter, sondern es ist einfach weniger. Und Sozialstaat sehe ich genauso. Schauen Sie, Frau Baas hat eine Sozialstaatskommission eingesetzt, die festgestellt hat, das, was X-Kommissionen vorher auch schon festgestellt haben. Surprise, surprise. Also, ja, wir machen jetzt ein Gesetz. Das dauert auch noch ein Jahr und dann wird es umgesetzt. Das heißt, so 2035 haben wir dann den Sozialstaat, den wir schon 2005 hätten haben können oder müssen, der natürlich 2035 auch veraltet ist. Das heißt, wir sollten eigentlich hingehen, sollten sagen, wir gucken uns mal in der Welt an, wie gut Sozialstaaten funktionieren, die effizient sind, die effektiv sind, die sich wirklich auf die Leute konzentrieren, die Hilfe benötigen. Und das System übernehmen wir. Und letztes Beispiel, was ich auch noch machen würde, ich würde einfach auch bei der Bürokratie, würde ich einfach sagen, lass uns einfach ein Viertel aller Gesetze streichen in den nächsten 2 Jahren. Gesetze und Verordnungen, und das ist auch eine Vorgabe. Und die Schriftgröße darf sich nicht ändern. Ja? Einfach Seiten rausreißen. Und ansonsten Digitalisierung würde ich genau wie beim Sozialstaat sagen, statt jetzt hier weiterzumachen. Es gibt Studien, die sagen, wenn wir so weitermachen mit jetzigen Geschwindigkeit, dauert es noch 19 Jahre, bis der deutsche Staat digitalisiert ist. Ich meine, 19 Jahre ab jetzt finde ich schon ziemlich cool. Wohingegen Länder wie Dänemark und Estland schon seit Jahren voll digital sind, dann würde ich einfach sagen, die Dänen, das ist eine funktionsfähige demokratische Regierung, Mitglied der EU, nicht des Euros witzigerweise, hat sozialdemokratische Regierung. Also gehe ich doch hin und sage mal, können wir nicht eure Software einfach haben, wir übernehmen eure Prozesse und übersetzen es auf die von Dänisch auf Deutsch und setzen es. So würde ich es halt machen. Aber wie gesagt, unsere Politik denkt darüber nach, ja, wir nehmen jetzt den beitragsfreie Mitversicherung und wir machen dies und jenes und Beitragsbemessungsgrenze hier und was weiß ich. Mal ganz ehrlich, mit dieser Politik werden wir nicht die Probleme lösen des Landes. Und vor dem Hintergrund, wenn Herr Merz jetzt ich weiß nicht, wie das ausgestrahlt wird, aber wenn er dann in Bad Saro dann sagt, immer, ja, die besten Zeiten stehen doch schon noch bevor und wir müssen nur optimistisch sein, dann wird schon alles gut werden. Aber Reformen würde er nicht machen, weil Reformen, die sollte man nicht erwarten, aber trotzdem wird es super gehen. Dann würde ich einfach sagen, ich würde ganz gern das rauchen, was Herr Merz gerade geraucht hat.
Sie haben jetzt einige Reformvorschläge jetzt gemacht. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir natürlich keine Glaskugel haben, nicht in die Zukunft blicken wollen. Wir jetzt noch mal speziell auf Branchen vielleicht auch mal ganz zum Abschluss gucken wollen. In 20 Jahren, in welcher Branche, vielleicht auch bei welcher Technologie, vielleicht auch Richtung Weltall, Mond etc., sehen Sie denn künftig den besten Bedarf oder die besten Möglichkeiten? Und wo könnte da vielleicht Deutschland und Europa noch eine gute Rolle spielen? Was sehen Sie da?
Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich Ihnen jetzt irgendwelche Dinge erzählen und würde so tun, als wüsste ich das. Frau Baas hat ja auch gesagt, im Motto, ja, der Staat müsse wissen, welche Branchen unter welchem Standort und was weiß ich. Muss ich leider enttäuschen. Ich bin kein Hellseher. Schauen Sie, iPhone, ja. Ich meine, wie gibt es lange das iPhone? 20 Jahre? Ich glaube, es war die Revolution überhaupt. Quasi der mobile Computer in der Tasche. Das können sich Jüngere gar nicht mehr vorstellen. Aber früher gab es noch eine Kamera und früher gab es noch ein Telefon und früher gab es noch Notizzettel oder so. Das waren plötzlich habe ich alles da in einer Tasche. Es gibt Innovationen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Künstliche Intelligenz, vor 4, 5 Jahren hätten sie gesagt, ja, da kommt irgendwann mal was. Und das vielleicht hätten sie auch nicht gewusst, dass sie das Interview mit mir eigentlich mit Perplexity vorbereiten oder mit ChatGPT, und dass sie ihnen sagt, er hat da und das gesagt, fragt doch die Fragen. Also das heißt, wir wissen gar nicht, was da kommt. So. Was man jetzt mal auf die konkreten Fragen jetzt versucht, wenn ich mir versuche, Hypothesen zu formulieren, würde ich sagen, also die Industrie, auf denen unser Wohlstand basiert in Deutschland zurzeit, die gab es alle schon, als es einen Kaiser gab. Ja, also Automobil, Chemie, Maschinenanlagenbau gab es alle schon. Es gab übrigens noch ein paar andere, die wir damals hatten. Wir waren damals führend in Unterhaltungselektronik, wir waren damals führend im Bereich Fotografie. Da waren vielen anderen Dingen führend, wo wir heute schon gar nicht mehr keine Rolle mehr spielen. Denken Sie mal, Computer wurde in Berlin erfunden, der erste, nicht? So. Das heißt, wir haben es geschafft, die alten Branchen lange durchhalten zu lassen. Und jetzt sind wir da massiv unter Druck. Die Chemie hält ja nicht mehr durch Energiekosten. Die Automobilindustrie ist aufgrund des Strukturbruchs durch Elektromobilität massiv gefährdet. Siehe ja auch den Fortschritt der Chinesen, die einfach erkannt haben, viel früher erkannt haben, wie wichtig die Batterie ist als die Deutschen, etc., etc. Und dann haben wir noch als Maschinen- und Anlagenbau, und da stellen wir halt fest, ja, selbst in bei Firmen, jetzt kein Name, selbst Firmen, wo sie sofort sagen würden, Mensch, da können uns die Chinesen nicht, selbst die sagen ihnen unter vier Augen, doch, die können uns, oder die sind so nah dran, kosten aber die Hälfte, dass wir deshalb, weil die Leute sagen, ja gut, da tut es der Chinese auch, und kostet die Hälfte. Das heißt, wir sind massiv unter Druck. Das Problem, was wir haben, ist, uns gelingt es nicht, neue Unternehmen oder Branchen zu entwickeln. So. Also wir haben natürlich Hoffnungsschimmer, nicht missverstehen. Wir haben gute Startups, die funktioniert. Wir haben es geschafft, jetzt endlich, dass auch mehr aus der Wissenschaft in Gründungen hineinfließt. Wir schaffen es aber nicht, diese Gründungen bei uns groß zu bekommen, weil wenn sie erfolgreich sind, ist die Gefahr sehr groß, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Finanzierung in Deutschland nicht mehr funktioniert, in Europa nicht mehr funktioniert und die Firmen dann vom Ausland, von den USA finanziert werden und logischerweise dann auch in die USA abwandern. Wir haben, oder sie werden einfach gekauft von Amerikanern. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir eigentlich stark sind bei Dingen, die keine Zukunft mehr haben oder wo die Zukunft deutlich schwieriger sein wird. Und sehr, sehr schwach sind bei den Dingen, die in Zukunft vielleicht kommen mögen, weil wir nicht dieses Ökosystem haben, um innovative Firmen hier entsprechend groß zu bekommen. Da könnte die Politik was dran ändern. Sie könnte zum Beispiel sagen, dass die Versicherungen einen höheren Anteil ihres Geldes in solche Firmen investieren müssen. In die Richtung könnte man Überlegungen anstellen, findet nicht ausreichend statt. Und deshalb ist das schwer. Jetzt haben wir natürlich so ein paar Hubs. Ich meine, wir haben drei Startups im Bereich Kernfusion. Wäre doch super, wenn das klappen würde. Wir haben in der Tat mit Weltall, ESA Aerospace und anderen haben wir Dinge, die in die Richtung gehen. Das ist auch ein stark wachsender Markt. Da kann die Bundeswehr übrigens auch eine Rolle spielen mit ihren Beschaffungsvorgaben. Das gibt schon auch Hoffnung, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber was ich Ihnen jetzt sage, was davon in Zukunft funktionieren wird, das kann ich nicht. Ja, ich kann nur hoffen, dass es passiert. Und ich würde halt sagen, Ökosystem ist wichtig, also Finanzierung, die ganze Gründerszene, Unternehmertum ausrollen, also die Münchner Unternehmertum, die ja sehr gut funktioniert, natürlich in München, wird ja ausgerollt. Das sind ganz, ganz gute Ansätze, die fortsetzen. Führt mich aber zu einem ganz großen Problem, das wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das Bildungswesen. Sie müssen einfach eins sehen, wenn Sie ein Bildungswesen haben wie das deutsche, was seit Jahren im Niedergang sich befindet, mit massivem Einbruch bei den Leistungen, zumindest gemessen nach PISA, vor allem im Bereich Mathematik, dann haben wir einfach ein Problem, weil Mathematik ist die Kernfach, der Kernindikator für die zukünftige Innovationsfähigkeit des Landes. Und wenn das nicht besser wird, Mathematik und so weiter, wenn wir das nicht wieder machen, dann haben wir nicht die Grundlage für die Innovation der Zukunft. Aus dem Hintergrund sehen Sie mich so ein bisschen, ich würde sagen, Rahmenbedingungen schaffen, in Bildung investieren, in meinetwegen in Grundlagenforschung mehr Geld zur Verfügung stellen, aber ergebnisoffen und nicht sagen, oh, das ist aber Atom, das fördern wir jetzt nicht, sondern sagen, wir fördern alles. Dann haben wir da eine Chance, aber müssen diesen Umbruch eben aktiv angehen. Und auch da sehe ich leider, außer der einen oder anderen netten Rede von irgendeinem mehr oder weniger netten Politiker oder Politikerin, leider nichts.
Sie haben jetzt von einigen Herausforderungen gesprochen, aber auch von der ein oder anderen Hoffnung. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich alles weiterentwickeln wird. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Das war Dr. Daniel Stelter. Er ist Ökonom und publiziert unter anderem Bücher. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und wer auch immer uns jetzt gerade zugehört hat. Das war die heutige Ausgabe des Money Train Podcasts und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.